Ja, das ist ja das Interessante. Also den Bus und die Bahn, die gab es ja irgendwie schon immer. Vielleicht ist die Infrastruktur besser geworden, aber dass du auf einmal das Nachbarauto nimmst oder ein Auto, was du einfach rumstehst, das wird für deine Tochter, wenn sie dann 18 ist, vollkommen normal sein. Ne? Also das ist halt der Punkt. Und dann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tumis Deluxe, dem Podcast am Mittwoch für die Bereiche Projekt- und Prozessmanagement. Und heute zu Gast bei mir mit dem Thema, wir haben uns überlegt, Digitalisierung ist keine Bedrohung, sondern eher eine Chance. Und dazu darf ich heute begrüßen Sören Gerd aus Ludwigsburg. Hallo Sören.
Hi Thomas, freut mich, hier dabei zu sein.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank, dass wir heute hier zusammen ja, die Sendung gestalten sozusagen. Und ich glaube, bevor wir tief reingehen und das Thema Digitalisierung ein bisschen auseinandernehmen und den Hörern im Endeffekt auch so ein bisschen die Angst nehmen und sagen, okay, das ist ja eine Chance. Erzähl doch erstmal, wer bist du und warum?
Sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich heiße Sören Gerd. Ich komme aus Ludwigsburg, gebürtig komme ich aber aus Hamburg, aus dem schönen Hamburg.
Hast du
Und
schön gesagt.
ja, und es gab eine Zeit, da habe ich immer das verschwiegen. Jetzt sage ich es immer gleich als erstes, es gibt ja die kulturellen Unterschiede zu Ludwigsburg, deswegen sage ich das immer ganz gern. Ja, was mache ich? Ich arbeite bei einer Beratung von der Firma Porsche. Wir sind im VW-Konzern unterwegs und wir kümmern uns im Prinzip um die vier großen Themen der Automobilwirtschaft. Das sind zum einen Connected, dann ist es autonomes Fahren, die Elektrifizierung und Shared. Also die vier Buzzwords, die haben vielleicht einige auch schon öfter mal gehört, aber das sind so die Themen, mit denen wir uns täglich beschäftigen und das ist im Prinzip so ein Spagat aus IT und Managementberatung, wo wir uns dann verschiedene VW-Konzernmarken vornehmen, aber auch außerhalb vom VW-Konzern unterwegs sind und die halt dahingehend beraten und ja darüber hinaus auch begleiten, wie so neue Prozesse oder neue Themen so implementiert werden können. Ja, und warum bin ich das? Ich habe eigentlich ja, mich der Automobilwirtschaft so nach und nach angenähert. Ich bin, wie gesagt, aus Hamburg, war dann bei VW in Wolfsburg für ein Jahr mit meiner Abschlussarbeit, ein Praktikum noch dazu. Dann war ich einen kurzen Moment für ein halbes Jahr bei BMW, auch im Praktikum, das war auch ganz interessant, dann in München und habe dann auch meinen Master in Automobilwirtschaft gemacht. Und da kriegt man natürlich diese vier großen Themen schon irgendwie mal mit. Und ja, ich glaube, wir stehen in der Automobilwirtschaft vor einem Mega-Change. Ja, also das Auto an sich oder die Automobilhersteller oder die Marken werden halt nicht mehr so bleiben, wie sie sind. Ja, da kommt das irgendwie aus Amerika ein Stück weit rüber. Da kommen die ganzen neuen IT-Unternehmen, die auf einmal auch Autos bauen, dazu. Und ich glaube, das ist keine Bedrohung für uns Deutschen, ja, sondern die Chance, da einfach mitzuwirken, halt auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, da bin ich mal gespannt, was im Laufe der Diskussion heute oder beziehungsweise der Sendung da noch ein bisschen, was du da noch zu erzählen hast. Sag mal, jetzt hast du gesagt, du bist im Porsche-Konzern oder im Porsche Consulting unterwegs. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, wie bildet sich das ab? Was kann man darunter verstehen, MHP?
Also MHP ist ein Unternehmen mittlerweile mit 3000 Mitarbeitern. Wir sind halt zu einem großen Prozentteil ein Porsche-Unternehmen, aber wir sind, kann man fast sagen, wie eine Abteilung im Konzern oder in Porsche-Unternehmen, aber halt nicht fest integriert. Das heißt, wir sparen uns so einige Prozesse oder Diplomatie im Konzern und sind in unserer Entscheidungskraft auch frei. Also als Beispiel, wir investieren auch an der einen oder anderen Stelle in Startups, wir bauen an verschiedenen Orten Labs auf und sind da ein Stück weit freier. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir halt überall im VW-Konzern unterwegs sein können, dadurch, dass wir halt nur in Anführungsstrichen Tochterunternehmen sind und halt kein fester Bestandteil, also als Abteilung.
Okay, super. Ja, das ist so eine Enklave, das ist immer ganz schön. Da kann man überall sich frei bewegen mit den Mandaten, die man dann zur Verfügung hat. Das heißt, du bist dann in Volkswagen-Gruppe unterwegs. Das ist bestimmt auch
Genau.
ein spannendes Feld. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, die vier Säulen, Connect, Autonomes und Electricity und Shared, hast du
Genau.
gesagt, ne? Was machst du da genau? Bist du da eher so der Schnittstellenberater in den Prozessen durchweg? Oder erklär doch mal ganz kurz, wie so vielleicht so ein Tagesablauf von dir aussieht, so ein klassischer.
Ja, also aufgrund meiner Historie, sage ich jetzt mal, habe ich mich nicht zum ITler entwickelt. Also wenn du dir anschaust, was Automobilunternehmen heute so machen, dann sind es klar physische Produkte irgendwie, die du gerne fährst. So ein 911er ist natürlich eine mega geile Hardware, aber da steckt extrem viel Software auch dahinter. Und ich habe
Zumindest das neue Modell, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt, wenn ich jetzt mal kurz, finde ich ja echt der Hammer, das Auto. Ja, also, was die da jetzt da hingezimmert haben, also Hut ab.
Ist ganz nett,
Ja,
ne?
es ist sehr, sehr, sehr
Ja,
nett.
das ist das Schöne im Raum Ludwigsburg, du bist umgeben von genau diesen Fahrzeugen, so immer und ständig.
Cool.
Also, ich hab mich eigentlich nicht so in Richtung Softwareentwicklung oder IT-Developer entwickelt, sondern bin halt auf der Fachbereichsseite irgendwie geblieben. Das heißt, mich interessiert eigentlich in der Automobilwirtschaft, was sind die Trends, wie gehen die fachlich? Und wie du es eigentlich schon gesagt hast, ich bilde so eine Schnittstelle zwischen dem Kunden, also zum Beispiel Porsche, was er so für Vorstellungen hat, und der Backend-IT, also die Leute, die das dann quasi wirklich umsetzen, coden und das dann ja in der agilen Vorgehensweise, ich wollte gerade Vorwärtsweise, vorwärts sollte es immer gehen natürlich,
Ja.
Vorgehensweise umsetzen.
Das ist gut. Dafür gibt es einen Prozess, der dann pro vorwärts geht. Das ist
Genau.
immer ganz gut, ja. Ist immer die Frage, was der Prozess dann im Endeffekt vorgeht. Ja. Das heißt also, du bist dann auch so ein bisschen Übersetzer zwischen den zwei Welten. Vielmals ist es ja so, dass die IT dann eine andere Sprache spricht als dann das Business. Dann muss
Absolut.
der Kunde noch ein bisschen mit reingewurschtelt werden. Und das gibt dann, das versuchst du dann im Endeffekt, die Staffelhölzer zu übernehmen und dann mit einer gewissen Sprache, dann in den anderen Bereich zu bringen.
Exakt, genauso. Also ich wurde auch mal gefragt, was ich so am meisten mache, und es ist tatsächlich irgendwie übersetzen. Das klingt immer so einfach, du musst ja irgendwie zwischen zwei Menschen irgendwie die Kommunikation sicherstellen, aber es ist dann doch irgendwie schwerer, als man das sich so vorstellt.
Habt ihr dann dort bestimmte Methoden, die ihr einsetzt? Also gibt es jetzt von dem Porsche Consulting-Prozess, kennt das noch von meinem alten Arbeitgeber, PCP hieß es damals, Porsche Consulting-Prozess, glaube ich, ähnlich, war das der richtige Name? Ich bin mir gar nicht sicher, aber das waren so verschiedene Projektschritte mit Gates und Freigaben und das war sehr, sehr strukturiert. Man wusste immer, wie man Projekt, an welcher Stelle ist es gerade momentan. Welche
Ja.
Investitionen hat man und auch, sage ich mal, den Ausblick zu gucken, okay, was gibt der Markt her? Das war dann auch irgendwann mal, das konnte auch sein, dass da so ein Gate dann geschlossen worden ist, weil es halt nicht profitabel war.
Ja, also ja, natürlich haben wir ein Vorgehensmodell, aber das Schöne ist, dass sich das alles so ein bisschen aufweicht, würde ich mal sagen. Also natürlich hast du am Anfang irgendwie immer noch eine Anforderungsdefinition oder wo die Idee einfach nochmal irgendwie konkretisiert wird. Dann nimmst du die Anforderung an sich auf, da hast du dann irgendwie dein Requirements Engineering, was du machst. Dann musst du es halt durch ein Gremium und so weiter. Das ist immer noch so da, aber in der IT ist es halt so, oder gerade bei der Entwicklung von IT-Produkten ist es einfach so, dass du diese Zeit, die das im Konzern einfach, ja, das ganze Thema verschlingen kann, zu lang ist, dass man das irgendwie deutlich kürzer hält, ja, und du kriegst dann irgendwie doch ein bisschen schneller Budget, als wenn du jetzt an der Hardware irgendwas entwickeln willst, beispielsweise ein Fahrzeug, wo eine neue Idee dann irgendwie nach einem Jahr umgesetzt wird, und du musst halt die Dynamik des Marktes halt deutlich schneller aufnehmen. Deswegen sind die Prozesse und die Vorgehensmodelle deutlich schlanker geworden. So zumindest denke ich das.
Ja, also ich glaube schon, dass es sich da erheblich was entwickelt hat. Das heißt, ihr arbeitet dann auch im Scrum-Prozess oder
Genau.
was habt ihr dort für Methoden?
Genau, wir arbeiten im Scrum, also ganz, ganz normal.
Ganz klassisch.
Ganz klassisch, so wie man kennt zu Hause. Ne?
Ja, genau.
Ja, mit einem Scrum-Team, irgendwie in verschiedenen Größe, sagen wir mal zwischen 4 und 7 Leuten oder ja, bis zu 9 Leuten. Du hast halt verschiedene Positionen mit dem Scrum Master, das ist dann auch so ein bisschen meine Position. Mhm. Dann gibt es halt den Product Owner, den klassischen, den Stakeholder. Und ja, die Rollen werden mehr oder weniger sauber gespielt. Aber der Entwickler, der sollte natürlich immer so seine Freiheit haben, wirklich zu entwickeln. Also der sollte sich halt nicht darum kümmern, dass jetzt das nächste Meeting gut geplant ist oder gut vorbereitet ist. Er sollte halt sich um ja, Fortschritt an dem Produkt kümmern.
Ja, dafür bist du ja nachher methodisch dann zuständig, dass das dann im Endeffekt, da legst du ja auch dann auch Wert drauf, ne, dass die dann im Endeffekt sich nicht verhaspeln, sondern dass dann im Grunde genommen dann in ihrer Entwicklungsebene auch weiterarbeiten.
Ja, genau. Genau.
Ja. Ja, cool. Ja, so Backlog-Geschichten, das ist ganz hochinteressant. Sag mal, wenn du jetzt, wir haben ja das Thema Digitalisierung, ist keine Bedrohung. Also mich hat es schon ein bisschen abgeholt, dass ich sage, okay, also ich bin daher jetzt auch nicht so großartig voreingenommen, sondern du siehst es eher als Chance. Ne? Du hast ja schon gesagt, Wettbewerber aus dem asiatischen Raum oder aus Amerika, gibt es Leute, die haben noch nie ein Auto gebaut, die sind da auf dem Markt und holen sich was von dem Kuchen, aber ich denke mal, gerade wie auch in Deutschland mit ganz, ganz namhaften Automobilherstellern. Magst du da mal so einsteigen und uns vielleicht auch mal so ein bisschen abzuholen, was so deine Perspektive aus dem Inneren ist? Ne? Was, das ist so hinter der Wand, ne? Also hinter dem Volkswagen-Konzern vielleicht gesehen, was deine Beratungsperspektiven mit sich bringen, wie du das Thema Digitalisierung siehst, auch gerade im Automobilbereich, ja.
Gerne. Also dieser Slogan, den ich so ein bisschen für mich entwickelt habe, Digitalisierung ist keine Bedrohung, sie ist eine Chance für jeden. Es kommt da so ein bisschen aus meiner Herkunft, irgendwie aus so einem kleinen Ort in und um Hamburg, dass da dann irgendwie Handwerksunternehmen oder mittelständische Unternehmen sitzen, die sagen, was ist das für ein Scheiß, das brauche ich nicht, wir brauchen das nicht, wir sind das und das. Wir, verstehst du, wir haben... Dieses Typische, das haben wir schon immer so gemacht. Also werden wir es jetzt auch nicht ändern.
Es ist ja auch immer gut gegangen.
Es ist auch immer gut gegangen. Das Sprichwort kommt, glaube ich, aus dem Kölner Raum.
Ja, ja. Ich wollte jetzt nicht so dialektmäßig machen, sonst kriege ich den nächsten Kopf abgehauen, wenn ich hier noch irgendwie kölnerisch rede. Ich bin auch Hesse, also von daher an alle Kölner. Ne, es ist immer gut gegangen oder sowas. Ne? Also das, von daher ist es ein ganz guter Spruch.
Ja. Genau, und die Sache ist, dass dann viele das nicht sehen. Also Digitalisierung ist halt nicht ein E-Mail-Postfach, sondern Digitalisierung fängt irgendwie an, du musst den digitalen Kundenweg erstmal schon verstehen. Also so, das ist jetzt sehr weit ausgeholt. Ich habe damals mein Geld im Studium damit verdient, dass ich in so einer richtigen Reifenbude gearbeitet habe. Also den ganzen Tag Reifen wechseln, Reifen montieren, das war Saisonarbeit, ne? Gutes Geld verdient, aber war harte Arbeit. Und wir hatten einen riesen Kundenstamm, aber unser Chef hat nie das Telefon abgenommen, weil er gesagt hat, die Kunden werden eh schon irgendwie auf dem Hof fahren. So, ne? Und er hatte einfach keinen Bock auf einen Online-Terminkalender oder mal ein E-Mail-Postfach oder sagen wir mal WhatsApp-Terminvereinbarung oder sonstiges in irgendeiner Art und Weise. Und das führt halt dazu, dass irgendwie meine Generation sagt, oh, ist nicht erreichbar, dann gehe ich halt zum Nächsten. Ne? Und vielleicht sind Alteingesessene noch ein bisschen anders unterwegs, aber wenn du das irgendwie schon nicht verstanden hast, dass deine Kundengruppe auch digital anders lebt, dann wirst du irgendwann scheitern. Also gerade so im Mittelstand irgendwo.
Ja, da habe ich mich ja auch verschworen. Meine Mission ist ja auch, klein und mittlere Unternehmen dahingehend auch zu unterstützen. Das ist ja auch meine Überzeugungsarbeit, die ich da leisten möchte, um zu sagen, hier, klar, weil die Jugend von heute und auch die Nachkommen quasi deiner Kundschaft, demografisch gesehen, die arbeiten heute ganz anders damit im Informationsbereich, holen sich anders weitig Informationen. Ich meine, du hast den Supercomputer jeden Tag in deiner rechten Hosentasche und da hast du vollkommen recht. Und ich bin ja auch unterwegs und komme ja auch aus der Automobilbranche, Zulieferbranche. Diese Kunden, die du gerade beschreibst, wo du jeden Tag da gewechselt hast, die haben auch einen sehr, sehr guten Kundenstamm gehabt. Da war nämlich der beste Kunde derjenige, der Barverkauf hieß. Das heißt also nicht nur, dass die jetzt, wie du richtig sagst, Online-Termine vereinbart haben oder sowas, auch die wie soll ich mal sagen, das CRM-System an sich den Kunden mal anzulegen. Ne? Also jeder, der bei euch ja dann in die Bude gekommen ist, der hat ja im Endeffekt ein Auto mitgebracht. Das heißt, also da waren ja wunderbare Daten, die wir da hätte man erheben können. Und wenn es nur der TÜV und der ASO gewesen wäre, wenn man einen weiteren Kontaktpunkt zu dem Kunden haben wollte, hat man wahrscheinlich als Barverkauf anonym weiterziehen lassen. Ne? Das ist immer ganz interessant, wenn man da so eine Analyse geht, das ist der beste Kunde, das sind dann 1000 Kunden, aber keiner weiß, wer es wirklich war. Ne? Richtig, und dann willst du dein Business irgendwie weiterhin aufbauen. Ja, das ist echt spannend. Und wie hast du dann da die Kurve gekriegt mit dieser Digitalisierung? Hast du gesagt, okay, wenn die da irgendwie beratungsresistent sind, dann muss ich halt irgendwie einen anderen Weg einschlagen?
Jein. Also die Sache ist, wenn man dann irgendwie zurück in die Heimat fährt, also Hamburg ist irgendwie knapp 700 Kilometer entfernt, dann bist du da und triffst auf genau solche Menschen, die genau dieses Mindset halt besitzen, also gar nicht despektierlich gemeint oder so ist es halt einfach, ja. Aber dann fragen die mich auch, und na, wie läuft's da? Und sage ich auch so, naja, es dreht sich so viel und diese Geschwindigkeit ist da einfach noch nicht angekommen. Aber hier ist die Chance. Also mach doch einfach mal so einen Online-Terminkalender draus oder mach mal eine, wie du sagst, ein CRM einfach draus. Oder wie kannst du Prozesse bei dir selbst definieren, auch wenn du nur 5 Mann groß bist? Und das finde ich halt so interessant, dass das irgendwie dann ein Stück weit für mich ja 2 verschiedene Welten sind. Und wenn man jetzt wieder so zurück Richtung Automobilbranche kommt, auch Porsche oder VW, wie auch immer, ist eigentlich egal, alle haben sehr, sehr gute Hardware gebaut, über Jahre, Jahrzehnte lang, guten Golf, einen guten 911er. Und auf einmal beschäftigen die sich mit Geschäftsmodellen oder Produkten, die digital verkauft werden. Ne? Also der 911er-Hersteller Porsche verkauft jetzt digitale Produkte. Ja, das ist doch fast ein bisschen undenkbar, zeigt aber, selbst Porsche mit der Marge muss umdenken.
Ja, oder beziehungsweise sagt, okay, es ist nicht mehr nur ein Thema, sondern dass du musst, ich glaube, das ist, was du richtig sagst, ist zu verstehen, dass der Kunde nicht mehr nur zu dir kommt, weil du das Produkt hast, sondern weil du austauschbar bist. Exakt. Und dass die Zeit, wie früher, sage ich mal, diese Heritage, also diese Marke, die irgendwie lang am Markt war, ne, wo man gesagt hat, der folgt man und der ist mir loyal, zugeordnet, das kann nach 14 Tagen völlig aus sein. Das heißt also, die Firmen müssen verstehen, dass sie sich umdrehen auf den Kunden und ihm, sage ich mal, ein Stück weit verfolgen. Und der Kunde verfolgt nicht mehr die Firma, sondern das ist irgendwie schon ein paar Jahre jetzt schon, dass das Umdenken stattgefunden hat. Ja? Ich finde es super spannend, weil mir fällt gerade mal spontan was ein, weil du gerade gesagt hast, wenn wir mal bei der netten Reifenbude sind, oder beim Autohaus. Wir können ja auch das Autohaus an sich nehmen, wo sagen wir mal, okay, da kommt ja ein Auto wieder zurück. Ein Porsche-Auto, ein Golf, wie auch immer. Da ist mir gerade spontan eingefallen, wo ich mir gesagt habe, okay, wenn jetzt zum Beispiel einer von den 4 Säulen bei dir zum Beispiel das autonome Fahren ist, ja, oder auch das Thema Connect, dann könnte ich mir vorstellen, wie sieht denn so ein zukünftiges Autohaus denn aus? Oder wie müsste sich denn, das sind so Sachen, wo ich mir sage, man müsste sich ja hinsetzen und sagen, okay, wie sieht denn mein Kunde in 5 Monaten, in 5 Jahren aus? Ja. Vielleicht ist es so, dass ich tagsüber meine Reifenbude gar nicht mehr auf habe. Ja. Das heißt also durch autonomes Fahren, das Auto steht nachts ab 9 Uhr vielleicht hier im Hof bei mir und das brauche ich erst wieder um 6 Uhr, weil ich dann auf die Arbeit fahre. So, in der Zeit kann doch mein Auto autonom wegfahren in die Werkstatt und kann nachts repariert werden. Warum tagsüber? Ne? Ich brauche keinen, das ist gerade so am Laufen bei mir im Kopf, wo ich mir gedacht, ich brauche kein Auto, was ich irgendwie tagsüber noch fahren muss oder sowas. Ja? Das kann alles nachts passieren. Morgens steige ich mein Auto, ist repariert, hat neu TÜV, neu ASU. Ja. Ist ja eine ganz andere Situation, ja, wo man sagt, okay, nee, das geht nicht. Ne? Das kann man nur tagsüber machen. Aber ihr entwickelt ja Dinge, die dazu beitragen, dass man schon umdenken kann.
Absolut, ja. Und das finde ich auch immer das Krasse, was du auch gerade gesagt hast mit der Marke, dass man der gar nicht so folgt. Stell dir vor, das Auto, was sich morgens abholt, ist eins aus einem Pool, also das fahren 100 einfach rum, das steht dann bei Thomas morgens vor der Tür und fertig zur Arbeit und danach steigst du aus und das Auto, du hast nichts mehr mit diesem Auto zu tun. Wie wichtig ist es dir dann noch, dass das ein Porsche war oder dass es ein VW war? Es wird dir komplett unwichtig sein irgendwann.
Das ist eine spannende Frage, ja. Und ich merke das ja heute auch schon. Also, meine Tochter ist 15. Die hat ein ganz anderes Gefühl für Mobilität. Ja. Ob die sich ein Auto mal kaufen will, ob die einen Führerschein machen will, das steht irgendwie gar nicht zur Debatte. Also, wenn ich mich so vergleiche, Mofa-Führerschein, 80er-Führerschein, irgendwie aus diesem Ort, wo ich komme, musstest du irgendwie mobil sein. Weil wenn du nichts Mobiles hattest und dich nicht bewegen konntest, hast du keine Freiheit gehabt, dann warst du dafür immer festgesetzt, wie auf so einer einsamen Insel. Und heute ist es irgendwie sehr mobil alles, ne? Du kommst überall hin, die Busse fahren, du hast eine S-Bahn, du hast eine Zuganbindung. Ja, ne? Also die Frage ist, also das auch für die Automobilhersteller stelle ich mir das auch ziemlich interessant vor, dass die sich da auch die Frage stellen, okay, wie sieht denn in Zukunft denn unser Thema überhaupt aus? Das ist, weil du gesagt hast, warum Porsche jetzt zum Beispiel Digitalisierung anbietet.
Ja, das ist ja das Interessante. Also den Bus und die Bahn, die gab es ja irgendwie schon immer. Vielleicht ist die Infrastruktur besser geworden, aber dass du auf einmal das Nachbarauto nimmst oder ein Auto, was du einfach rumstehst, das wird für deine Tochter, wenn sie dann 18 ist, vollkommen normal sein. Ne? Also das ist halt der Punkt. Und dann muss man halt auch irgendwie den Bezug zu seiner eigenen Marke schaffen und sagen, wie passe ich da rein? Also stelle ich meine Autos auch einfach so zur Verfügung und wo kriege ich meinen Absatz halt wieder her, wenn keiner ein Auto besitzen will? Also typische Marke ist ja Seat. Seat ist ja sehr jugendgeprägt und für jüngere Leute, sage ich mal. Ja, wenn alle so denken würden wie, ich brauche gar kein Auto, ich nehme einfach eins, was da steht, öffne es mit dem Handy, fahre hin, bezahle genau die Fahrt, also on demand sozusagen, und dann war es das, dann ist halt die Frage, wie Seat dann noch überleben wird, sozusagen. Das ist ein hartes Wort, aber ja, letztendlich ist es halt so, ne?
Aber darüber macht ihr euch zum Beispiel in eurem Bereich dann auch strategische Beratungsgedanken, um
Genau.
zu sagen, wie könnte zukünftig die Megatrends aussehen?
Ja.
Also beziehungsweise, wie sehen die Megatrends aus und was können wir davon ableiten und was könnte da auch ein Risiko für uns sein, aber auch gleichzeitig eine Chance,
Ja.
oder die Weakness, wie auch immer. Ja, das ist interessant. Wie funktionieren da diese Veränderungsprozesse? Gibt es da irgendwie eine Richtung, die ihr da anstrebt? Ich meine, es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich kann jetzt einfach ein Auto entwickeln, das ist übermorgen fertig. Ich kenne das noch irgendwie so 3 bis 5 Jahre. Das wird sich wahrscheinlich das, was du vorhin schon ergänzt hast, ein bisschen verkürzt sein, dieser Produktzyklus, weil es ein bisschen schneller geht und es muss nicht mehr alles aus Ton gemacht werden, sondern vielleicht ist es irgendwie auch da schon digitalisiert, dass die Autos dann schon irgendwie an so einem riesen Bildschirm dann einfach in Echtform dargestellt werden und du auch das Interieur und so weiter alles anders da wahrnimmst als früher, ne?
Ja, also ich selber oder wir selber sind nicht so sehr an dem Fahrzeug beteiligt in der Hardware. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, und das hat dann wieder Bezug zur Digitalisierung, ist auch so ein Stück weit der Tesla-Ansatz. Also ich bin selber nicht so super überzeugt von Tesla, aber manche Ansätze sind einfach richtig genial. Die Tesla baut ja im Prinzip von ihrem Modell fast immer nur eine Variante. Nehmen wir mal ein Fahrzeug, das hat Xenonlicht als Hardware schon drin, aber es ist einfach nicht freigeschaltet. Und durch deinen Account kannst du einfach sagen, ja, ich fahre morgen in den Urlaub für 14 Tage, möchte ich jetzt die Xenonlicht haben und sonst ist es einfach nicht da. Ja, also im Prinzip fährst du die Funktion mit dir rum, sie ist einfach aber nicht freigeschaltet. Also kannst du deinen Produktlebenszyklus oder den Produktentwicklungszyklus halt stark verkürzen. Du sagst, ich baue einfach nur das einfache, also nicht das einfache Modell, sondern ein Modell. Und lass es später softwaretechnisch runterdrosseln, je nachdem, was der Kunde ist, bereit zu zahlen. Und somit haben wir natürlich komplett verkürzte und nicht so komplexe Entwicklungszyklen.
Aber auch Veränderungsprozesse ich sag mal, im aktuellen Verkaufsprozess im Autohaus, vielleicht sogar in diesem ganzen Konfigurationskonglomerat, was da ja immer auf einen zukommt. Also ich weiß es ja dann meistens selber, wenn man sich dann ein Auto konfiguriert, machst du das und dann hast du irgendwie, ach Mist, dann kommt das Auto und hast im Endeffekt die Parkdistanzkontrolle irgendwie vergessen zu konfigurieren. Ne, und ärgerst dich dann 3 Jahre rum und denkst, ah ja. Also ich würde zum Beispiel sehr offen sein, sagen, wenn das funktionieren würde, dass jedes Auto, sage ich mal, schon mit all dem, was notwendig ist. Ja, da gibt es ja wahrscheinlich auch Statistiken, was halt immer wieder konfiguriert wird und was weniger konfiguriert wird oder nur situativ, dass man dann sagt, okay, das Auto ist vollgeladen damit, ist wahrscheinlich auch produktionstechnisch auch ein bisschen optimierter dann der Prozess. weil du dann im Endeffekt nicht so viele, also Just in Sequence jetzt mal abgesehen, aber du hast da nicht so viele Modellvariationen, sondern es ist, wie du richtig sagst, ein Auto. Und wenn du Bock hast, dann tust du das halt im Endeffekt dann so hochskalieren. Was ist mit dabei und on demand? Finde ich echt spannende Geschichte. Also da wäre ich zumindest schon mal der erste Kunde, der sagen würde, ja, hätte ich Lust drauf. Weil was hast du noch, wenn du heute sagst, okay, Netflix kostet auch 13,95
Ja.
oder 9,99 Euro, was du mal gekostet hast. Und dann sagst du, okay, dann mache ich halt diesen Monat, mache ich mal Netflix-Monat. Ja.
Exakt, ja, das ist halt dieser Netflix-Ansatz, ne? Also halt on demand, ein Monat, tut nicht weh. Das ist so, ne? Mein Vater hat einen neuen Passat gekauft und er sagt, das große Navi kaufen, das beste Navi ist doch Google Maps. So, ne? Und wenn mein Vater das sagt mit irgendwie 62, dann verstehst du ja, was schon da irgendwie im Wandel ist. Ne? Warum sollte der sich eine 2.500 € Hardware ins Auto setzen, wo er sagt, nee, nutze ich gar nicht?
Ja, düdel, düd. Ich bin kurz zurück und zwar, wir machen hier eine kurze Pause, mal ganz neu in dieser Podcast-Serie. Und zwar, es gab ein bisschen Feedback. Mensch, super cool, zwar lange, aber wie wäre es denn, wenn ihr zwei Teile draus macht? Das würde ich gleich sogar hier sofort umsetzen wollen. Und das Ganze untermauern wir mit einer kurzen Werbepause. Und ich erzähle euch mal, was ich so den ganzen Tag mache. Und dann könnt ihr quasi weiter in den zweiten Teil gehen. Also, wie gesagt, mein Name ist Thomas König. Ich bin Inhaber und Gründer von tumus.org. Und wir sitzen in Hainburg. So frei nach dem Motto: Als erstes kommt der Kunde, dann kommt der Prozess. Also, für meine Kunden optimiere ich deren Unternehmensprozesse. Und dadurch werden diese am Ende noch bis zu 20% produktiver. Das Ganze mache ich mit 8 Fragen. Wir analysieren. Wir rekonstruieren und visualisieren die vorhandenen Prozesse, damit diese noch sichtbarer und dadurch messbarer werden. Weil was gibt es Schlimmeres, wenn die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht und am Ende alles im absoluten Chaos endet? Eine aktuelle Studie von PwC zeigt zum Beispiel, dass von 1000 befragten Unternehmern sich nur jeder Dritte mit dem Thema Prozessmanagement gerade im Zeitalter der Digitalisierung in seinem eigenen Unternehmen auseinandersetzt. Das heißt also, gerade jetzt ist es super, super wichtig, sich in dieser disruptiven Zeit, die bevorsteht, die schon aktuell da ist, ja, passt auch super gut zu unserem Podcast Digitalisierung. Ihr braucht auch keine Angst zu haben und ist auch keine Bedrohung. Aber letztendlich beschäftigt euch mit dem Thema, was sind meine Prozesse, wie sehen die aus und was ist überhaupt mein Kernprozess? Und welche Subprozesse habe ich und welche Managementprozesse brauche ich dazu, um genau diese Kette oder diesen Wertschöpfungsprozess zu unterstützen, zu durchlaufen, damit ich meine Kundenanforderungen auf der einen Seite und die Kundenzufriedenheit auf der anderen Seite, nämlich im Output sozusagen, vollkommen befriedigen kann, damit es läuft. Also, genug erzählt, tumus.org aus Hainburg, Prozesse bis zu 20% effizienter, garantiert. Ich freue mich auf euren Anruf. So, jetzt geht es aber weiter. Ab in den zweiten Teil. Ich freue mich drauf. Zweiter Teil mit Sören Gerd aus Ludwigsburg und seid gespannt, was da noch so passiert. Also, bis gleich.